War das immer irgendwie zu unsauber oder so? Keine Ahnung. Machst du hier fest? Guck mal hier, so die zwei verbinden miteinander, ne? So, warte mal. Klebst du den mal hier an? An die Lehne? Ist es schon schön dunkel da unten? Ja, gut, die Decken kommen da rein. Und jetzt müssen wir die hier noch nach drüben befestigen. Noch nicht fest genug. Pass mal auf, hier die Ecke muss noch hier rüber. Ah, guck mal, die fühlen sich da drin schon richtig wohl. Guck mal, hier kannst du festkleben. Wie viel sind denn da jetzt schon drin von euch, sag mal?
Zwei.
Zwei? Okay, dann ist die Hütte genau richtig. Genau richtig. So. Wow, das wird eine gute Hütte. So. Und jetzt hier noch die Decke drüber. So. Machst du fest? Gut, ich glaube, das sieht gut aus. Acht Leute sind da drin. Machst du da hinten noch fest? Acht Leute, Wahnsinn, in so einer kleinen Hütte. Aber hier gucken die Beine noch raus, da können wir die Decke drüber decken, dass es schön finster wird. Und jetzt muss ich mal gucken, wie es bei euch aussieht. Wow, das ist ja richtig gemütlich, aber eng, ne? Wahnsinn. Okay, also, ich denke mal, die Hütte ist super geworden. Ich könnte da glatt einziehen, vielleicht mache ich das nachher, wenn alle weg sind. Und schlafe heute Nacht mal eine Nacht in der Hütte. Kinder, sind alle weg? Cool. Gut, also jetzt müsst ihr mal alle rauskommen, ich muss mit euch was besprechen. Das ist eine ernste Sache jetzt. Wir machen ein Experiment. Ich weiß eigentlich nicht, ich hab mir überlegt, eigentlich ist das Experiment viel zu schwer, aber ich erzähle es euch vielleicht erstmal und ihr könnt dann überlegen, ob wir das machen. Also, sind alle raus?
Nein, nein.
Na, geh mal gucken.
Nein,
Conny, nein, und Kai. Los, kommt raus. Alle raus?
Kai.
Zack, 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 zack. Jawohl. Super, also passt auf, jetzt ist ganz wichtig. Wir machen ein Experiment und ich brauche euch alle. Und zwar jetzt die ganze Predigtstunde. Ihr müsst also richtig aufpassen. Das Experiment geht so. So eine Hütte ist ja gemütlich und kuschelig, ne? Man kann sich bequem machen, man kann sich verstecken, keiner sieht einen da drin, aber man kann trotzdem alle hören, ne? Und irgendwie ist das was Tolles. Ich möchte mit euch ausprobieren, ob so eine Hütte vielleicht auch gefährliche Nebenwirkungen hat. Und dafür brauche ich zwei Freiwillige. Aber hört erst mal zu. Also ich sag's euch, hört erst zu. Ihr müsst genau wissen, worauf ihr euch einlasst. Die Bedingung ist, dass ihr die ganze Predigt in dieser Hütte bleibt, außer wenn ich ein Codewort sage, weil ich ab und zu überprüfen muss, ob ihr noch lebt. Das Codewort, das sprechen wir gleich noch ab. Ja? Also ihr müsst die ganze Predigt in der Hütte bleiben. Man darf euch nicht hören, ja? Aber immer wenn ich das Codewort sage, dann müsst ihr rausspringen und hier sagen, damit wir wissen, dass ihr noch lebt. Ist ja ein gefährliches Experiment, ja? Also das sind die Bedingungen. Wer das kann, der kann sich freiwillig melden. Oh. Nee, die Lehrerin nehmen wir nicht mit. Okay, also pass auf, ihr beide, okay?
Ja.
Ihr beide. Und die anderen, passt auf, stopp. Ihr beide, macht es euch gemütlich und wir müssen uns ein Codewort abmachen. Passt auf, das Codewort ist Deckenhüttenbewohner. Okay? Immer wenn ihr Deckenhüttenbewohner hört, dann müsst ihr rauskommen und zwar richtig fix und hier sagen, okay? Ist das klar? Und noch was, ihr müsst, hey Leute, es ist wichtig. Wenn ihr das dreimal nicht macht, wenn ich dreimal Deckenhüttenbewohner gesagt habe und ihr seid nicht rausgekommen, dann müssen wir das Experiment aus Sicherheitsgründen abbrechen. Das heißt, ihr müsst raus und auf eure Plätze. Das ist keine Schande, weil das ist wirklich ein harter Job, den ihr habt. Ja? Aber dann müssen wir es abbrechen. Okay. Alles klar. Und ihr setzt euch am besten wieder hier vorne irgendwo hin und passt auf, dass man sie wirklich nicht hört. Ja? Das ist ja das Experiment. Die sollen ja so möglichst versteckt sein. Ja, einer kann sich hier hinsetzen oder... Auch hier auf die Treppe könnt ihr euch setzen. Man darf sie nicht hören, ja? Und ihr passt natürlich auch auf, ob ich irgendwann Deckenhüttenbewohner sage, ja? Und dann zählen wir leise mit, weil die dürfen das ja nicht merken. Also, wenn ich Deckenhüttenbewohner sage und die kommen nicht raus, dann machen wir ganz eins. Okay? Und dann geht's weiter und dann gucken wir mal, ob sie es bis drei schaffen oder vielleicht die ganze Predigt durchhalten. Man weiß es nicht, ich bin gespannt. Ach so, ja, ich habe ja noch was für Sie. Nix für dich, Gurun. So, macht euch gemütlich. Ihr kriegt nachher auch noch was, ne? Passt auf, dass man sie nicht hört. Oh. Ihr hört mich da auch von da, oder? Ich glaube, ich ziehe um. Wir machen mal einen Test. Also wenn ich so irgendwas erzähle jetzt den Erwachsenen, ja, was vielleicht auch langweilig ist für euch, und dann irgendwann einen Deckenhüttenbewohner sage, dann müsste ja eigentlich irgendwas passieren, ne? Deckenhüttenbewohner? Und? Ah! Also einmal habt ihr schon versaut, aber das war nur ein Test, okay? Ihr müsst ganz genau hinhören, was ich sage. Das ist anstrengend. Ich hab euch gewarnt. Aha. Also, wir feiern an diesem Wochenende Pfingsten. Und Pfingsten ist der kirchliche Feiertag, mit dem die wenigsten Deutschen etwas anfangen können. 73% der Deutschen haben keine Ahnung, warum sie einen Montag frei bekommen. 73%. Manche denken, da wird der Papst gewählt oder so. Aber was ist Pfingsten eigentlich? Unser Wort Pfingsten kommt vom griechischen Wort Pentakoste und das bedeutet schlichtweg 50 Tage nach Ostern. Und wir feiern dabei das, was in der Bibel am Anfang der Apostelgeschichte berichtet wird. Der Heilige Geist kommt und zwar ganz sichtbar in Form von feurigen Flammen über die versammelten Nachfolger von Jesus. Und das verändert ihr Leben. Aus eingeschüchterten Fischern werden mitreißende, mutige Redner. Menschen sind beeindruckt von ihnen und sie hören sie in ganz fremden Sprachen reden. Sie verstehen sie. Da sind also, muss man sich vorstellen, bei diesem Fest, ja, in Jerusalem, die ganze Stadt ist voll mit allen möglichen Ausländern. Alles irgendwie Juden, aber die kommen aus Griechenland, aus Rom, aus Spanien, aus der ganzen Welt. Und die sprechen unterschiedliche Sprachen. Aber als die Fischer da, diese Jünger, anfangen zu predigen und zu reden, da verstehen die das. Da muss keiner übersetzen. Einfach so. Die Leute sind begeistert von dem, was die Jünger erzählen. Sie erzählen von Jesus und die Leute glauben ihnen. 3000 lassen sich auf einmal taufen. Was war passiert? Letztlich das. Gott war umgezogen. Er wohnte nicht in irgendwelchen Decken wie Deckenhüttenbewohner. Aber Spitze! Aber Gott war umgezogen und als Heiliger Geist zog er bei denen ein, die sich nach ihm sehnten. In meiner letzten Predigt hatte ich drei Bilder von Kirche dargestellt und angesprochen. Und da hatten wir das schon festgestellt. Gott wohnt in uns. Er wohnt in jedem Einzelnen von uns, aber auch in uns als Kirche, als gesamte Nachfolger auf dieser Erde. Wir sind sein Tempel, wir sind seine Wohnung. Und an Pfingsten, das war der Tag, an dem er bei uns einzog. Damals beim ersten Pfingstfest war diese Veränderung in der ganzen Stadt sichtbar. Dieser Umzug machte sich spektakulär bemerkbar. Jeder hat es mitbekommen. Und ich frage mich, wie das heute ist. Merkt man es, dass Gott immer noch ganz persönlich bei uns wohnt? Und ist es tatsächlich Gott? Oder ist mit dem Heiligen Geist noch irgendetwas anderes, irgendjemand anderes gemeint? Ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen. Ich weiß, dass Deckenhüttenbewohner keine Bibeln haben, aber sie passen auf und das ist super. Ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. 2. Korinther 3, ab Vers 12 lesen wir. Und Paulus sagt hier ganz deutlich, wer da eigentlich bei uns einzieht. Und außerdem erzählt er davon, was sich bei uns ändert. 2. Korinther 3, Vers 12. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, dann wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Erst einmal klingt der Text ganz schön schwierig, oder? Finde ich zumindest. Und trotzdem finde ich ihn spannend. Was ist das eigentlich für eine seltsame Geschichte, die der Paulus hier von Mose erzählt? Der zog sich eine Decke über den Kopf. Mose wollte nicht, dass die Leute aus seinem Volk merkten, dass sein glänzendes Gesicht, was er immer dann bekam, wenn er mit Gott gesprochen hatte, irgendwann wieder verblasste. Jedes Mal, wenn er in die Stiftshütte direkt ging und mit Gott sprach, dann begann sein Gesicht zu leuchten. Er lud sich auf sozusagen mit der Energie von Gott. Das konnte man sehen. Und dann stand er da vor dem Volk, hat mit ihnen gesprochen, hat ihnen gesagt, was Gott zu sagen hatte, was wirklich wichtig war, und jeder konnte das Leuchten sehen. Toll. Die Leute wussten dann, dass Mose direkt mit Gott in Verbindung stand. Wenn sie Gott schon nicht sehen konnten, wenn sie sich sogar vor ihm fürchteten, wussten sie doch, dass Mose mit ihm sprechen konnte. Und sie konnten mit Mose sprechen. Und Mose sagte ihnen, was zu tun war. Das Leuchten auf dem Gesicht von Mose war die Garantie dafür, dass Gott persönlich sein Volk leitete. Allerdings verschwand dieses Leuchten irgendwann wieder. Und damit es niemand merkt, hat Mose sich diese Decke über den Kopf gezogen. Ich weiß nicht, wie Deckenhüttenbewohner sowas finden. Immerhin hören sie zu. Man könnte, ich weiß nicht, ob ihr das so denkt, ja, man könnte dem Mose unterstellen, dass er mit der Decke auf dem Kopf durch die Wüste lief in dieser Hitze, boah, ich will das gar nicht vorstellen, weil er sich nicht blamieren wollte. Er wollte nicht, dass die Leute merken, dass auch bei ihm die Heiligkeit irgendwann verblasst. Niemand sollte sehen, dass das Leuchten weggeht. Ich denke allerdings, dass es beim Mose nicht darum ging, besonders zu sein und besonders zu bleiben, irgendwie heilig abgehoben. Überlegen wir mal, was passiert wäre und was die Leute gedacht hätten, wenn sie tatsächlich gemerkt hätten, dass das Leuchten nach und nach weniger wird. Wahrscheinlich, so könnten sie denken, Gott verlässt uns. Er geht weg von uns. Mose hat es wahrscheinlich befürchtet. Und er wusste auch, dass Gottes Gegenwart eigentlich nicht von diesem Leuchten abhängt. Und darum hat er sich lieber versteckt. Er wollte die Leute wahrscheinlich nicht beunruhigen. Darum lief er mit einer Decke umher. Er hat das für sein Volk gemacht. Das Volk sollte sich sicher fühlen. Sie hatten den leuchtenden Mose, sie hatten die Gesetze und sie hatten ihren Opferdienst. Gott war also da, im heiligen Zelt, mitten unter ihnen. Wie so Deckenhüttenbewohner. Aber noch näher dran an Gott, das wäre beängstigend. Weiter weg wäre tragisch, klar. Aber so soll möglichst alles so bleiben, wie es ist. Religiöser Status quo, das bietet Sicherheit. Paulus überträgt nun diesen Bericht von der Decke auf Moses Kopf auf den geistlichen Bereich. Für ihn ist die Decke auf das Herz des Volkes gerutscht. Und da liegt sie immer noch. Sie können nicht klar sehen, worauf Gott sie im Alten Testament eigentlich hinweisen möchte. Durch eine Decke wird die Sicht ziemlich beschränkt. Ich vermute mal, dass unsere Deckenhüttenbewohner, wenn sie wirklich unter ihrer Decke stecken und hier zu mir rüber gucken, nicht sehen können, wie viel Finger ich zeige, oder? Lunsen. Also durch eine Decke kann man nicht gut sehen. Das ist ganz klar. Man sieht vielleicht irgendwelche Umrisse, aber man sieht nicht deutlich. Wenn nun eine Decke auf unserem Herzen, auf unserem Gesicht liegt, dann können wir nicht erkennen, was Gott eigentlich möchte. Das Volk lebte mit der Decke auf ihrem Herzen in der Welt des Alten Testamentes und konnte nicht entdecken, wer ihnen den wirklichen Durchblick schenkt. Jesus. Ich frage mich, ob wir in unserem Glaubensleben nicht auch manchmal eine Decke auf dem Kopf oder dem Herzen haben. Scheuen wir uns an bestimmten Stellen, neue Erkenntnisse anzunehmen? Sind wir stattdessen zufrieden mit dem Ist-Zustand, haben uns bequem eingerichtet in so einer schönen Bude? Haben wir unsere Religiosität zementiert? Kann nicht sein, was nicht sein darf, aus Angst, dass unser Glaubensgebäude zusammenbricht? Prüfen wir noch alles und behalten das Gute? Unsere adventistischen Ureltern lebten in dem Bewusstsein, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Sie erwarteten von Gott neues Licht. Das war ein geflügeltes Wort bei ihnen. Immer wenn sie sich trafen, war eine der ersten Fragen: Hast du neues Licht? Sie waren Schatzsucher unterwegs im Wort Gottes. Sie wollten lernen. Und wenn sie einen wichtigen Gedanken gefunden hatten, dann wurde darüber diskutiert, oft sogar lange und laut. Lernen ist anstrengend, auch ohne Decke auf dem Kopf. Gott ist manchmal schwer zu verstehen und hin und wieder verstehen wir ihn sogar falsch. Darum sprach man während der Anfänge unserer Kirche lieber von gegenwärtigen Wahrheiten, das, was wir gerade erkannt haben von ihm, von Gott, als von Glaubenslehren, festen Sätzen. Damit war klar, dass Lernen und Wachsen wichtiger war, als Recht zu haben. Und ich finde das eine gute Basis für eine Kirche. Weg mit der Decke. Wir sind neugierig. Neugierig darauf, was Gott uns zu sagen hat. Wir wollen herausfinden, was er vorhat mit uns und in unserer Zeit. Wir wollen lernen. Mit aufgedecktem Angesicht und aufgedecktem Herzen auf Jesus schauen und wollen, was er tut. Was das bedeutet, darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Jetzt müssen wir hier Sicherheitsfragen stellen und gucken, ob es unseren Deckenhüttenbewohnern noch gut geht. Das ist super. Leute, wenn es zu langweilig wird oder so da unten, ja, oder zu heiß oder ihr keine Luft mehr bekommt, kommt einfach raus. Ist kein Schand. Die Nüsse sind alle. Oh, meine Güte. Wie geht's euch? Ja, die geben nicht so richtig Spaß, mal so ein bisschen streng zu sein, ne? Also wenn es euch langweilig ist, dürft ihr euch auch gerne auf die Plätze setzen. Wir passen hier vorne schon auf, dass die keinen Murks machen, okay? Geht dann einfach auf eure Plätze, wenn ihr wollt. Okay, wir reden weiter über Decken auf dem Kopf. Und jetzt geht es darum, was das Heilmittel dagegen ist. Das Heilmittel gegen Decken über dem Kopf und dem Herzen ist Jesus. Zu Jesus kommen und auf ihn schauen. Für die Juden bedeutete das damals endlich zu begreifen, was das Alte Testament nur andeuten konnte. Retten können wir uns nicht durch das Einhalten von Regeln und Gesetzen. Retten kann uns nur Jesus. Der kann uns befreien. Und hier im Vers 17, im gleichen Atemzug sozusagen, stellt der Paulus eine Gleichung auf, die es wirklich in sich hat. Er schreibt da: Der Herr ist der Geist. Christus, der Herr, ist gleich Geist. An der Stelle sind wir nun bei Pfingsten angelangt. Erinnern wir uns, Jesus war damals zu Ostern auferstanden, hatte sich noch ein paar Mal mit seinen Jüngern getroffen und war dann vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren. Vorher hatte er ihnen gesagt, dass das für sie sogar gut ist. Wenn er nicht weggehen würde, könnte nicht der Heilige Geist kommen. Die Jünger waren zu diesem Zeitpunkt 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und sie mochten ihn. Er war ihr Lehrer, er war ihr Leiter, er war der Messias, der Retter, aber vor allen Dingen war er ihr Freund. Sie waren durch dick und dünn miteinander gegangen und nun verschwand er einfach. Natürlich waren sie froh, dass er wieder lebte und trotzdem fühlten sie sich allein. Aber zu Pfingsten zog Jesus bei ihnen ein. Als Heiliger Geist kam er zu seinen Nachfolgern und in sie hinein. Sie wurden buchstäblich begeistert. Sie waren wieder vereint. Wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Christus ist der Geist. Und an anderer Stelle im Neuen Testament, im Johannes 10, macht Jesus selbst klar, Christus, Jesus, ist auch Gott. Wir haben es also immer mit ein und demselben zu tun. Es ist der eine Gott, der uns nahe sein will. Es ist der eine, der sich uns auf verschiedene Art und Weise zeigt. Er weiß, wie schwer es für uns ist, ihn und seine Absichten zu verstehen. Er ist einfach zu groß, viel zu groß, zu vielfältig, zu allumfassend für uns und unseren kleinen Verstand. Wir werden damit einfach nicht fertig. Also zeigt er immer nur ein kleines Stück von sich. Er macht sich klein und kommt auf unsere Stufe herab, um von Angesicht zu Angesicht mit uns zu sprechen. Und trotzdem bleibt das ein Geheimnis. Wir müssen uns eingestehen, wir werden Gott nie ganz verstehen. Wir müssen uns eingestehen, dass er größer ist, als wir uns denken können. Und darum benutzen wir so absurde Worte wie Dreieinigkeit. Und es ist gut, dass dieses Wort ein Paradoxon an sich ist. Dreieinigkeit, was ist das? Es erinnert uns daran, dass wir immer nur versuchen zu beschreiben und zu verstehen, wie Gott ist. Aber Gott zeigt sich uns. Und das, was er zeigt, können wir entdecken. Und das ist auch das wirklich Relevante, das Wichtige. Darauf kommt es an. Wir müssten eigentlich mal wieder gucken, wie es den Deckenhüttenbewohnern geht. Und die sind echt voll dabei. Wahnsinn. Super. Gut. Überlegen wir mal, was diese Gleichung Christus ist gleich Geist, Herr ist gleich Geist, uns über Gott sagt. Es zeigt uns, dass Jesus uns nicht im Stich lässt. Es zeigt uns, dass er alles daran setzt, wirklich ganz eng und total bei uns zu sein. War das in der Hütte oder draußen? Draußen, ja. Vielleicht sollten wir ein paar Kissen wegnehmen, dass es nicht so bequem ist da. Aber das wäre gemein, ne? Wir ändern ja nicht zwischendurch die Regeln. Also, diese Gleichung Christus ist Gott zeigt uns, dass Gott ganz eng und total bei uns sein möchte. Davon berichtet die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Gott macht sich auf den Weg zu uns. Er muss dabei aufpassen, dass er uns nicht überfordert. Aber Stück für Stück kommt er uns näher. Er rückt an uns heran, zieht erst in den Tempel und kommt dann als Mensch auf die Erde. Seit Pfingsten wohnt er nun in uns. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Gott wohnt in uns. Die Gleichung zeigt uns aber auch, dass Jesus uns frei macht. Dieser Aspekt wird in Vers 17 deutlich hervorgehoben. Wir können jetzt darüber philosophieren, was das heißt, frei zu sein. Dann merken wir ganz schnell, dass die Maxime, ich tue, was ich will, an ihre Grenzen kommt. Immer. Ich kann nicht tun, was ich will. Ich würde gern mit den Walen schwimmen, mal so 3000 Kilometer bis ins Eismeer. Ich fürchte, meine Sauerstoffflasche reicht da nicht. Ich würde gern zum Jupiter fliegen. Julia hat heute Morgen von Flügeln im Weltraum gesprochen. Hätte ich gern. Ich würde gern auf den Monden spazieren gehen. Ich tue, was ich will, funktioniert nicht. Bestenfalls könnten wir einschränken. Ich tue, was ich will, aber ich will nur, was ich auch kann. Und ich frage mich, ob die Deckenhüttenbewohner noch können, aber man kann es leicht herausfinden. Wir merken schnell, dass Freiheit immer auch Grenzen hat. Unsere Fähigkeiten, die Naturgesetze, wir können uns dem nicht entziehen und sei es auch nur die Freiheit der anderen, dies zu respektieren gilt, sonst gibt es Reibereien. Und dabei träumen wir davon, Grenzen zu überschreiten. Hollywood verdient gutes Geld mit dieser Sehnsucht. Da stößt der Raumschiff Captain James T. Kirk in die unbekannten Weiten des Weltraums vor. Es gibt keine Grenzen. Und wenn irgendwas so dramatisch ist, so kritisch, dass wir es einfach nicht haben wollen, dann eröffnen wir einfach, zumindest im Film, eine zweite Realität oder eine dritte oder 256. Im Film geht das. Und hier sagt Jesus uns, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Freiheit, die Jesus uns anbietet, durchbricht die letzten Schranken. Wir sind frei vom endgültigen Tod. Wir sind frei vom vernichtenden Urteil des Gesetzes. Wir sind frei von der unüberwindlichen Trennung von Gott, der Sünde. All das erleben wir zwar noch, wir kennen das, aber wir sehen an Jesus, dass es keine Sackgassen sind. Ja, es geht auch durch den Tod hindurch weiter. Der Weg ist frei. Auch diese Freiheit kennt Regeln. Für unser Leben bedeutet Freiheit in Christus, zu wollen, was Gott tut. Sich an ihm zu orientieren, ihm nachzueifern, die Decke vom Kopf zu nehmen und von ihm zu lernen, ihn direkt anzuschauen und zu sagen, das will ich auch. Klar, wir machen uns dabei abhängig. Aber das sind wir sowieso. Das Leben ist kein Science-Fiction-Film, wo sich alles um uns dreht und man machen kann, was man will. Und wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde. Unsere Entscheidung ist die, will ich abhängig sein von meinen Welt- und Lebensumständen, von meinen Fähigkeiten, oder will ich abhängig sein von Gott, der über diesen Dingen steht und der Schöpfer ist? Wenn ich mich von ihm abhängig mache, dann kümmert er sich um die Dinge, die ich selbst nicht regeln kann. Das macht mich frei und ich kann mich voll auf das konzentrieren, was mir möglich ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich versuche verzweifelt irgendwie alles, was ich erledigen müsste, im Blick zu behalten und auch zum Beispiel an Deckenhüttenbewohner zu denken. Es gibt ja eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man das bewerkstelligen könnte. Es gibt den Stapeltyp. Wenn man bei dem ins Arbeitszimmer kommt, muss man erst mal gucken, hinter welchem Papierstapel eigentlich jetzt sein Kopf steckt. Oder es gibt den, der versucht, das mit Kreativität irgendwie hinzubekommen. Kleine bunte Zettelchen, verschiedene Farben an den unterschiedlichsten Orten, wo man so vorbeikommt. Sie kleben an beliebten Stellen, am Kühlschrank, am Spiegel, am Computermonitor, ringsherum. Aber üblicherweise und dummerweise scheint mir diese Klebetaktik den Hang zu haben, sich zu verselbstständigen. Spätestens dann, wenn man merkt, dass man nicht mehr an seine Butter kommt, weil überall Zettel kleben, ist irgendwas schiefgelaufen. Bei so vielen Zetteln wird es unbedeutend, was darauf steht. Sie werden zu bunt kreativen Zeugen für eine einfache Wahrheit. Und die lautet, ich bekomme mein Leben nicht in den Griff. Und dann gibt's da die Listentypen. Zettel ist ja albern. Listentypen haben begriffen, dass Zettel nach einer Weile mehr stören als helfen und man sie sowieso nicht mehr sieht. Sie sind viel organisierter. Alles, was man braucht, ist heutzutage ein Handy und einen flinken Daumen oder sonst irgendein kleines elektronisches Helferlein. Da kann man dann sämtliche Termine und Aufgaben reintippen mit mimlosen Stift auf virtuellen Minitastaturen oder eben mit dem flinken Daumen. Der aufgeklärte, moderne Metropolit kontrolliert sein Leben digital. Ich habe auch so eine digitale Liste. Und wenn Wolfgang mich nachher am Ende fragt, wann ich das nächste Mal die Andacht beim bedürftigen Essen halte, dann zücke ich mein Helferlein und schaue danach. Aber bevor ich zum Kalender komme, muss ich erst meine To-Do-Liste wegklicken. Die nervt. Und ich sage euch, die ist lang. Und manches steht da schon seit Wochen. Immerhin schön sortiert in wichtig und super wichtig, irgendwann mal erledigen oder sofort erledigen, aber die größte Kategorie ist doch die, gestern erledigen. Ein unangenehmes, dumpfes Gefühl, bedrohlich. Das hetzt, das treibt, das fordert Effektivität, es ist anhänglich, ungeheuer anhänglich und es verfolgt bis in die Träume. Und weil das so ist, klicke ich meine Liste einfach weg. Auch der digitale Typ mag nicht so gern daran erinnert werden, dass er sein Leben nicht auf die Reihe bekommt. Unsere Zettel und Listen erinnern uns daran, dass wir Gefangene sind. Wo ist die Freiheit angesichts von so viel Wichtigem und Dringendem? Und wo sind die Deckenhüttenbewohner?
Hier.
wenigstens eine Antwort heute. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zum einen relativiert diese Freiheit vermeintlich Wichtiges und Dringendes. Ich muss nicht mehr mit überhöhter Drehzahl nach Erfolg und Wohlstand streben. Ich darf Pause machen, Sabbat, entspannen. Ich darf abgeben. Ich darf Möglichkeiten vorbeiziehen lassen. Die Freiheit des Herrn entsteht auch aus dem Wissen, dass die härtesten Fragen geklärt sind. Der Zettel mit der Aufgabe Tod besiegen kann getrost in den Mülleimer. Ist erledigt. Wir müssen uns auch nicht damit belasten, dass wir so oft versagen. Wenn mich das Leben wurmt und fertig macht, und wenn dir das so geht, dann schreib auf einen Zettel, erledigt. Jesus hat sich drum gekümmert und dann wirf ihn weg. Das ist abgehakt. Wenn es dich wurmt, dass du so oft versagst. Lass dir davon niemanden auch irgendwie etwas anderes einreden. Die Versuchung ist groß, sich als Versager zu fühlen und zu denken, man müsste mehr leisten, mehr bringen, mehr können, damit man wer ist. Na klar, wir fallen ständig auf die Nase und stoßen sie uns blutig. Das tut auch weh. Der Unterschied ist, dass wir wieder aufstehen können und wissen, dass wir immer noch sein geliebtes Kind sind. Er wohnt immer noch bei uns. Auf die Nase fallen ändert daran nichts. Die Freiheit des Herrn heißt, mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit anschauen. So sagt es der Vers 18. Das verändert, es verwandelt, das transformiert. Es weckt in uns das Verlangen, zu wollen, was er tut. Die Herrlichkeit des Herrn zeigt sich auch in seinem Einsatz für Schwache, für Benachteiligte, für die Unterdrückten, für die Gefangenen, die Kranken. Sie zeigt sich darin, dass er aktiv wird. Sie zeigt sich in seiner Liebe, die nicht nur Gefühl ist, sondern anpackt, die sich einsetzt, hilft und heilt. Die Herrlichkeit des Herrn zeigt sich in der Agape. Wir schauen auf Jesus und wollen, was er tut. Dadurch werden wir zu seinem Bild. Wir spiegeln ihn. Das ist die Freiheit des Herrn. Das ist Leben. Es ist ein Prozess, ein Weg. Und die Freiheit, die Jesus uns schenkt, ist die Freiheit, genau das zu entdecken und auszuleben, was an Positivem in uns steckt. Es ist die Freiheit, der Mensch zu werden, den Gott in uns sieht, der seinem Leben Bedeutung erfährt, in seinem Leben Bedeutung erfährt. Und es ist gleichzeitig das Leben, zu dem Gott uns geschaffen hat. Das Tolle daran ist doch, dass Gott für uns genau das will, was für uns selbst und die Menschen um uns herum das wirklich Beste ist. Die Deckenhüttenbewohner haben ganz schön lange ausgehalten. Ich finde, ihr seid klasse, wirklich. Ich hätte euch vielleicht so 10 Minuten zugetraut. Und wisst ihr was? Ihr anderen hier ringsrum, ihr seid die wahren Helden. Ihr durftet nicht in der Hütte sitzen. Ihr habt keine Nüsse bekommen. Ihr habt die ganze Zeit hier aufgepasst, dass die keinen Murks machen. Ihr seid wirklich spitze. Ich danke euch. Aber die Jungs da in der Hütte, hinter ihrer Decke, hatten es gemütlich. Es war bequem, kuschelig. Sie haben alles gehört, was man so hören muss. Und doch haben sie nicht klar gesehen. Irgendwas trennt sie von uns hier. Euch können wir sehen. Und das Lächeln. Eine Decke vorm Gesicht. Ich wünsche mir, dass wir merken, wenn es bei uns so ist. Dass wir merken, wenn es uns wichtiger ist. Dass wir es bequem haben. Kuschelig. Dass möglichst keiner uns in die Privatsphäre reinguckt. Und dass wir dann den Mut haben zu sagen, nee, das will ich aber nicht, weg mit der Decke. Ich will auf Jesus schauen und er war mitten unter den Leuten. Ich will diese Freiheit, von der er spricht. Und ich will von ihm lernen. Ich will wollen, was er tut. Ich wünsche uns das, dass das so unser Herzensanliegen wird. Dass wir uns danach sehen. und dass wir das für uns festhalten. Die Frage ist doch, halten wir uns bedeckt oder sind wir begeistert und befreit? Ich wünsche uns, dass wir diese Freiheit des Herrn erleben. Lassen wir uns von ihm begeistern und befreien. Schauen wir auf ihn ohne Decke auf dem Kopf. Gottes Segen dazu. Amen. So, Männers, ihr könnt jetzt wieder rauskommen. Ihr müsst jetzt sogar. Die Hütte wird jetzt verwaist. Na kommt. Singt ihr mit uns zum Schluss? Wir setzen uns wieder da auf die Stühle, ja? Habt Erbarmen mit den anderen, die auf euch aufpassen mussten. Oh, warm war es, auf jeden Fall.
Ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dich loben vor allen Menschen. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Unter den Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist, denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dich loben vor allen Menschen. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dich loben vor allen Menschen. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Musik.
Herr, wir singen dir zur Ehre. Lied Nummer 13.
Herr, dein Name sei erhöht. Danke, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du vom Himmel herabgestiegen bist, um uns den Weg zu zeigen, dass du gekommen bist, um bei uns zu wohnen, dass du am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hast, dass du die großen, wichtigen Fragen in unserem Leben geklärt hast, abgehakt hast. Danke, dass du uns frei gemacht hast, zu leben, dass du uns auch zeigst, wie das gelingen kann, ohne irgendwo wieder festzuhängen und hängen zu bleiben. Wir schauen auf dich und wollen von dir lernen. Wir wollen das tun und wir wollen dir nachfolgen bei dem, wie du handelst. Du bist der versucht, Distanzen zwischen Menschen zu überbrücken, zu dir zu überbrücken, der nahe kommt und der nahe ist. Das wollen wir auch. Du bist der sich um die anderen kümmert. Das wollen wir auch. Du bist der bedingungslos liebt. Das wollen wir auch. Zeig uns, wie das geht. Wir wollen es lernen. Danke, dass du uns das möglich machst. Amen.
Nummer 61 ist unser Abschlusslied und wir werden es einmal vorgespielt bekommen und dann zusammen singen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat, lade euch noch herzlich ins Grindelcafé ein und noch ein vieles Nachdenken über diese Predigt.